Liebe Gemeinde, ich habe ja in den letzten Wochen insbesondere von den Rückmeldungen der Kinder immer sehr profitiert. Von mancher Reaktion habe ich lange drüber nachdenken müssen. Die Reaktion eines Zweitklässlers zum Beispiel, sie hat uns über die E-Mail der Eltern erreicht. Ihr Kind würde eigentlich die Ausstellung nicht so gern nochmal besuchen. Es hätte ihn traurig gemacht. Eine kleine Station mit Ostern und Auferstehung. Gut, zwar mit Blumen, Vögeln und Musik, aber stattdessen so viele Bilder von Leidenden, so viel Dunkelheit. Nein, er würde nicht nochmal kommen. Es ist tatsächlich so, dass unsere Ausstellung auch nicht für Erst- und Zweitklässler konzipiert ist. Im Wiederholungsfall würden wir wahrscheinlich noch deutlicher darauf hinweisen, liebe Lehrer, verbringt die Stunde lieber mit euren Kindern im Ewastenholz, erste, zweite Klasse. Oder in so einem Ostergarten, erzählt ihnen was von Tautropfen und von Käfern und von Gott, dem Schöpfern. Vermittelt ihnen, das ist ganz wichtig für den Glauben. Und mit der Passion Christi beschäftigt ihr euch ab Klasse 3 und 4. Aber abgesehen davon, die Reaktion ist so hintergründig. Und so zutreffend, das ist nicht nur im Ostergarten so, sondern so ist es auch in der Bibel. Wie laut und wie eindeutig und wie schrill der Karfreitag daherkommt und wie still, wie sanft, wie hintergründig dem gegenüber Ostern. Das kann man sich und soll man sich mal klar machen. Die Evangelien berichten über die Gefangennahme, über die Verurteilung, über die Hinrichtung Jesu mit der ganzen vollen Dramatik. Da geht's laut zu. Falsche Zeugen, Schläge, öffentliches Verhör. Die Mächtigen wollen Jesus ans Leder. Pilatus, Herodes, das Volk brüllt, kreuzigt ihn. Vor aller Augen wird Jesus hingerichtet. Jesus beendet sein Leben mit einem gellenden Schrei. Die Sonne verliert ihren Schein. Der Vorhang im Tempel zerreißt und alles geschieht vor Zeugen. Jeder, der an diesem Tag in Jerusalem ist, der bekommt es bewiesen. Jesus von Nazareth ist tot. Zweifel ausgeschlossen. Glaubst du etwa, die römischen Mörder verstehen ihr Handwerk nicht? In den Ostererzählungen hingegen ist die Stimmung wie umgedreht. Auf einmal ist es still. Am frühen Morgen eines neuen Tages machen sich drei Frauen auf. Sie wollen die Grabpflege übernehmen. Ja, und dann fehlt da ein Stein. Sie wundern sich. Und dann sind da zwei Männer im Grab. Sie erschrecken. Kann man ja auch verstehen. In den anderen Evangelien ganz genauso. Es ist so auffällig still. Ganz anders, als wir das immer machen mit unseren Karfreitagsgottesdiensten. Die sind meistens still. Ostern, da geht's laut los. In den Evangelien ist das anders. Wenn man das in Farben darstellen wollte, dann wäre der Karfreitag grell, rot, grün, blau. Ostern, das wären eher die Pastelltöne. Liebe Gemeinde, was wäre das für ein Spektakel gewesen, wenn Jesus direkt nach dem Es ist vollbracht vor aller Augen vom Kreuz geschwebt wäre? Ich meine, Auferstehung ist Auferstehung, dann kann man es doch auch so machen. Alle sind noch da. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann können wir fast erschrecken, wie still es an Ostern wird. Keine Massenaufläufe. Kein öffentlicher Triumphzug, nicht mal ein Halleluja. Alles abseits der Behörden in Jerusalem, fern von den Palästen, von den entscheidenden Personen. Jesus kommt nicht so, dass da die Auflage der Jerusalemer Morgenpost in die Höhe schnellen würde. Er erscheint keinem einzigen seiner Gegner, keinem der religiösen oder politischen Führer. Er kommt leise, verborgen, intim. Er begegnet Einzelnen. Wir haben in diesem Jahr in der Konzeption des Osterngartens das sehr bewusst aufgenommen. Kein Halleluja, wenn man aus dem Grab hinauskommt, sondern zunächst der grauende Morgen. Erwartungsvolles Vogelgezwitscher, Frank Steinauer. Was haben wir da? Wie viele Vögel kommen da rein oder nicht? Was haben wir da gebastelt? Ein paar wenige Akkorde nur. Und die kleinen Kinder haben dann schon manchmal an uns gezupft. Das dauerte 70 Sekunden, bis das Halleluja kam. Das war denen manchmal zu lange. Haben die an uns gezupft? Lukas, was sollen wir jetzt machen, Lukas? Und dann brach das Halleluja aus. Und die Vögel begannen im Licht zu flattern. Aber das mit der Ungeduld, das geht nicht nur kleinen Kindern so. Ich bin auch manchmal ungeduldig. Ich wünsche mir das Österliche klarer und eindeutiger, überlegener. Und schneller. denken wir an die Bilder und Ereignisse dieser Woche. In grellen, hässlichen Farben bekommen wir den Tod von 31 Menschen in Brüssel gezeigt. Das Ergebnis von Hass, von Angst, von Wut, von fehlgeleiteter Religion. 31 Tote und so viel mehr Verletzte und noch viel mehr Verstörte und Verunsicherte. Schrecklich, was da geschehen ist. Das ist die Macht des Faktischen. Da hat sich der Schrecken ausgetobt und jeder hat es gesehen. Und das macht was mit uns allen. Das war ja wohl auch der Sinn der Sache. Und wie schwer hat es da die österliche Seite, wenn es die denn überhaupt gegeben hat? Wo war Gott? Hat sich der Auferstandene gezeigt in dieser Woche bei dir, bei Ihnen? Ist er Ihnen begegnet? Wie war's? Woran merkt man das? Wie kann man ihm begegnen, dem Auferstandenen? Man merkt es unserem heutigen Predigttext an. Lukas und die ersten Gemeinden haben darüber nachgedacht. Wie tritt der Auferstandene in das Leben seiner Nachfolger ein? Wie können die Christen den Christus Gottes erfahren? Dazu ein paar Beobachtungen am Text. Ein erstes ist, Auferstehungsglaube ist verbunden mit dem Zweifel. Auferstehungsglaube ist immer mit Zweifel verbunden. Das fällt im Text sofort auf. Der Auferstandene ist nicht länger verfügbar. Vor seiner Kreuzigung, da konnte man Jesus suchen, so lange, bis man ihn gefunden hat. Am See Genezareth oder anderswo ist uns das geschildert. Man konnte Verabredungen mit ihm treffen. Er hatte seine Gewohnheiten und Pläne. Er war verlässlich, irgendwo anzutreffen. Jetzt bestimmt er den Zeitpunkt. Er tritt mitten unter sie. Einfach so, überraschend und erschreckend. Unerwartet. Durch die Wand. Der ist plötzlich da. Unverfügbar ist seine Gegenwart. Und das ist in allen Osterberichten so. Vor Ostern spielt das Wort Zweifel für die Jünger keine Rolle. Ja, sie mussten sich entscheiden, halten sie ihn für den Messias, zeigt sich in ihm der Gott Israels. Aber bis zum Karfreitag vollzieht sich alles ganz klar in die Kategorien von Raum und Zeit. Der Tod Jesu ist in der Bibel ein Moment. Am Karfreitag zur 9. Stunde haucht Jesus mit einem Schrei sein Leben aus. Mit seiner Auferstehung ist das anders. Wir kennen den Zeitpunkt nicht. Wir erfahren, er begegnet den Frauen. Er begegnet den Emmaus-Jüngern. Er tritt den Zwölfen gegenüber. Und Thomas, er isst mit ihnen. Er bereitet ihnen ein Frühstück vor am See. Immer wieder tritt Jesus in die Mitte seiner Nachfolge. Er redet, er wirkt, er handelt und sie spüren, er ist da. Mit Jesus ist nicht unsere Hoffnung gestorben. Mit seinem letzten Atemzug ist nicht Gott ans Ende gekommen. Der Schrecken von Karfreitag hat Gott nicht überfordert. Aber die Eindeutigkeit und die Lautstärke von Karfreitag findest du in den Osterberichten nicht. Wenn wir unseren heutigen Abschnitt lesen, dann kann man sich wirklich nur wundern. Da kann man staunen über den hartnäckigen Unglauben der Jünger. Ich habe Mühe, mir das vorzustellen, dass Petrus und Johannes und die anderen nach der Vorgeschichte mit ihrem Herrn, nach all den Erfahrungen und Ankündigungen und nach dem Zeugnis der Frauen, nach all dem, was hier geschieht, immer noch so voller Zweifel sind. Ich meine, keiner von uns konnte 3 Jahre mit Jesus unterwegs sein. Keiner von uns konnte die großen Reden im Original hören oder all die Wunder miterleben. Und Jesus hatte doch versprochen, ich werde wieder auferstehen, nach 3 Tagen von den Toten. Aber Ankündigung der Auferstehung hin, Zeugnis der Frauen her, sie zweifeln. Auch dann noch, als der Auferstandene leibhaftig vor ihnen steht. Offenbar scheint das wichtig für uns. Ohne Zweifel kriegen wir kein Ostern. Etwas Zweites. Auferstehungsglaube ist eng verbunden mit dem Zeugnis der anderen. So geht's los wie die Jünger. Die Frauen erzählen, stellt euch vor, das Grab ist leer. Wir wollten die Leiche einbalsamieren, aber da war kein toter Jesus. Stattdessen 2 Männer. Das müssen Engel gewesen sein. Und dann haben die uns von Jesus erzählt. Und dass er nicht mehr tot ist, sondern lebt. Und mittlerweile sind da auch die beiden anderen angekommen, die aus Emmaus. Und die erzählen von ihrer Erfahrung. Sie berichten davon, dass sie sich erstmal abfinden mussten mit der ganzen Katastrophe um Jesus und sie wollten eigentlich alles beenden und sind zurück in ihren Alltag. Und dann hat der Auferstandene mit ihnen diskutiert. Der war einfach plötzlich da und er hat mitgeredet. Aber wir haben ihn erst erkannt, als er mit uns Abendmahl gefeiert hat. Und sie erzählen den Jüngern davon. Und wie sie Jesus übersehen haben. Und wie es dann ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Er hat sich uns gezeigt. Ich kenne dieses Phänomen. Jesus vermittelt sich mir durch das Zeugnis von anderen. Es kann sein, andere erzählen etwas, wie sie Gott erlebt haben, und da öffnet sich für mich selbst so ein Fenster. Auferstehungsglaube ist eng verbunden mit dem Zeugnis der anderen. Sie tauschen sich gerade aus über die Erfahrung der anderen, sie versuchen sich einen Reim darauf zu machen, und da tritt Jesus mitten unter sie. Ganz sicher kein Zufall. Nur muss man eins unterscheiden. Ich sage nicht, Auferstehungsglaube heißt so zu glauben, wie andere glauben. Heißt nicht auf das vertrauen, was andere sagen. Ich wünsche mir nicht, dass auch nur einer sagt, ich bin Christ, weil ich Martin vertraue. Oder Elisabeth oder Sören. Oder ich bin Christ, weil Christiane so schön Klavier spielt. So wirst du kein Christ. Stell dir vor, dass morgen rauskommt, ich bin ein Heuchler oder Betrüger. Oder wir zerstreiten uns und du findest mich ganz doof. Kann ja sein, aber dann soll doch dein Glaube daran nicht hängen. Auferstehungsglaube lässt sich inspirieren vom Zeugnis der anderen. Die Zeugnisse sind eine Art Starthilfe, aber du glaubst nicht an das Zeugnis des anderen. Nicht das, was die erfahren haben, deren Wunder, sondern du wirst innerlich geöffnet, selber dem Auferstandenen zu vertrauen. Vielleicht ausgelöst, angestachelt durch das Zeugnis der anderen, so wie im Text. Nachdenklich gemacht durch das, was die Frauen sagen. Und jetzt die beiden aus Emmaus. Das ist ja was. Beim Abendmahl, ausgerechnet, da ist ihnen Jesus erschienen. Ja, das ist ja was. Aber mitten in diesen Gedanken tritt Jesus, der Auferstandene, selbst unter sie. Nicht ohne das Zeugnis der anderen, aber die sind sozusagen nur der Katalysator und nicht der Mittelpunkt. Denn das ist das dritte, Auferstehungsglaube ist Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Jesus schenkt ihnen da eine ganz besondere Erfahrung. Er zeigt ihnen seine durchbohrten Hände und Füße. Und nicht nur von Weitem, sie dürfen sie anfassen. Seine Wunden sollen ihre Zweifel heilen. Aber noch immer ist der Nebel des Unglaubens nicht verflogen. Stattdessen steht hier ein interessanter Satz. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude. Die dürfen Jesus begreifen, die dürfen sich seinen Wunden nähern. Der Karfreitag wird ihnen zur eigenen Erfahrung sozusagen. Aber sie glauben noch nicht, vor lauter Freude. Ja, was soll das bedeuten? Kann es sowas geben wie ein Überzeugtsein von Gott, ein Überwältigtsein, eine geistliche Euphorie, die Jesus aber Unglaube nennt? Es gibt offenbar eine Freude an Gott, eine Gewissheit, einen geistlichen Übermut, der was mit Unglaube zu tun hat. Sie sind vor lauter Freude ungläubig, heißt es. Wir denken ja, die Traurigkeit ist Unglaube. In der Depression, ja, da zweifelst du natürlich. Zweifel ist dunkel, Freude ist Licht. Freude ist immer gut. Und Freude aus dem Glauben heraus, ja, das ist wunderbar. So ist es im Himmel dann auch. Scheinbar sieht Lukas das anders. Sie waren so trunken vor Glück, dass sie auf ein falsches Gleis geraten sind. Ungläubig vor lauter Freude. Ich finde, das ist eine interessante Bemerkung. Vor lauter Glück ungläubig. Und Jesus erbittet daraufhin, etwas zu essen. Sie bringen ihm Fisch und Jesus speist. Auch das ist nicht gleich einleuchtend, hat ihn die Wiedersehensfreude hungrig gemacht. Vielleicht will er den Jüngern beweisen, guck mal, ich bin kein Gespenst, ein Gespenst ist nicht. Aber jedenfalls wird hier der Auferstehungsbericht geerdet. Jetzt wird's leiblich. Nicht nur geistlich geht es zu, als Jesus seinen Jüngern begegnet. Es gab schon ganz früh in der Kirche Tendenzen, alles leiblich-irdische für zweitrangig zu halten. Essen, Trinken, Sexualität, ja was hat das denn für einen Wert angesichts des Auferstandenen? Wir sind erlöst, befreit von der Welt. Welche Rolle spielen dann so Nichtigkeiten wie Körperpflege und irdische Bedürfnisse? Solche Gedanken gibt es bis heute. Lasst uns in der Kirche fromme Lieder singen, uns an Jesus freuen und dieses ganze schmutzige Geschäft mit all der Übersetzung in den Alltag, das politische, gesellschaftliche, kulturelle, irdische, das überlassen wir den anderen. Wir sind schließlich religiös,
und nicht praktisch.
Offenbar findet der Lukas das bemerkenswert. Jesus will erstmal essen. Das wird uns nicht verschwiegen.
Aus ihrer Euphorie, aus ihrem geistlichen Übermut, aus ihrem freudigen Unglauben erdet Jesus seine Jünger.
Seid meine Nachfolger nicht mit überirdischer, weltferner, vergeistigter Haltung, sondern bodenständig, realistisch, mit einem Blick für die leiblichen Bedürfnisse. Bleibt offen für die Nöte, eure und die eurer Mitmenschen.
Aber auch damit ist Jesus noch nicht fertig. Jetzt kommt ein viertes ins Spiel. Auferstehungsglaube ist eng verbunden mit dem Zeugnis der Bibel.
Sie können Jesus hören und erfahren, sie sehen ihn essen, aber jetzt fährt Jesus fort, indem er den Jüngern die Bibel auslegt.
Es muss alles erfüllt werden, was von mir im Gesetz des Mose steht. Und er öffnet ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstehen.
Selbstverständlich kann man den lebendigen Gott auch an anderer Stelle erfahren als nur in der Kirche. Und natürlich ist Gott nicht auf das Bibelbuch angewiesen, um sich zu bezeugen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ihm zu begegnen. Aber alle Gottes Erfahrung und Gottes Erkenntnis hat sich zu messen an der Bibel. Für Jesus ist das so.
Sie sind mit Jesus von Nazareth unterwegs gewesen. Sie haben Wunder gesehen. Sie sind dem auferstandenen Christus begegnet. Aber nun deutet ihnen Jesus diese Erfahrungen im Licht der Bibel.
Die Auslegung der aufgeschlagenen Bibel ist für Jünger Jesu offenbar unverzichtbar.
Und wer sich in Glaubensdingen nur auf seine eigenen Erfahrungen verlässt, seine persönlichen Eingebungen und Inspirationen, der sollte ihr ganz genau hinhören.
Wer Gott in Wahrheit ist, wie er sich wirklich zeigt, das lehrt uns die Bibel.
Wir sehen hier den auferstandenen Christus über der aufgeschlagenen Bibel.
Und jetzt noch ein letzter Schritt. Er deutet sich in unserem Text nur an und setzt sich dann später fort.
Auferstehungsglaube ist eng verbunden mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes.
Jesus sagt am Ende: Fangt an in Jerusalem und seid dafür meine Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe.
Der österliche Glaube der Jünger wird vollendet durch den Heiligen Geist und durch den Dienst.
Sie sollen die Kraft bekommen und ein Arbeitsfeld.
Sie sollen eine Aufgabe bekommen und die dafür nötige Vollmacht.
Die Erfahrungen von Ostern sind nicht nur für die eigene Auferbauung.
Wer die Auferstehung vor Augen hat, der will das weitertragen und der kann und soll das weitertragen.
Gottes Geist befähigt dazu, das in richtiger Weise zu tun.
Was Ostern bedeutet, das erfährst du in der Diskussion nur sehr bedingt.
Da kann man viel drüber nachdenken. Wie ist das mit dem leeren Grab? Wie lassen sich die Osterberichte harmonisieren? Welche Beweise gibt's?
Aber die Kraft von Ostern, das Überwältigende, das Lebensverändernde, das erfährt man, wenn man ihm dient.
Wenn man sich von dem Auferstandenen senden lässt, wenn man sagt, du hast dein Leben für mich gegeben, hier ist mein Leben.
Sende mich, gebrauche mich in der Kraft deines Geistes.
So wirst du in den österlichen Sog mit hineingenommen, wenn du dich dem überlässt, der sein Leben für dich gelassen hat.
So erfahren wir den Auferstandenen und mit uns noch ganz viele andere.
Amen.